Tom erinnerte sich noch genau an die letzte Nacht, in der er den Himmel gesehen hatte. Der Mond war groß und leuchtend gewesen, die Sterne klar wie funkelnde Nadelstiche in der Dunkelheit. Es war eine dieser Nächte, in denen man als Kind das Gefühl hatte, die Welt sei unendlich und sicher. Doch diese Illusion wurde mit einem einzigen Geräusch zerschlagen. Es war ein Heulen, das zunächst leise begann, dann jedoch immer lauter wurde, bis es die Fensterscheiben zum Vibrieren brachte. Es war kein gewöhnlicher Alarm, wie er ihn aus Filmen kannte. Es war ein unheilvolles, klagendes Geräusch, das wie eine Warnung aus einer anderen Zeit klang. Die Sirene schnitt durch die Nacht, und kurz darauf stürzte sein Vater Johann ins Zimmer. Seine Augen waren geweitet, sein Atem unregelmäßig, und Schweiß glänzte auf seiner Stirn.
»Tom, aufstehen! Sofort!«
rief Johann mit einer Dringlichkeit, die Tom noch nie zuvor gehört hatte. Bevor Tom reagieren konnte, wurde er vom Bett gerissen. Im Flur stand bereits seine kleine Schwester Lea, die in ihrem Pyjama zitternd an ihrem Plüschhasen festhielt. Der Vater packte beide am Arm und zog sie zur Hintertür.
»Papa, was passiert?«
fragte Tom keuchend, während sie das Haus verließen.
»Die Bomben«, antwortete Johann knapp.
»Sie sind gefallen. Wir müssen in den Bunker. Jetzt!« Der Satz hallte in Toms Kopf nach. »Bomben? Ein Angriff? Das konnte doch nicht sein. Vorhin war alles noch ruhig gewesen. Doch draußen war nun ein entferntes Grollen zu hören, wie Donnerschläge, die durch die Erde vibrierten. Ein Stückchen vom Haus, am Waldeingang angekommen, führte Johann sie durch eine kleine Absenkung zu einer Metalltür, die Tom noch nie gesehen hatte. Sie war massiv und von rostigen Bolzen gesäumt. In der Mitte befand sich eine runde Luke aus dickem Glas. Der Vater zog einen Schlüssel aus seiner Jackentasche, steckte ihn in ein kleines Panel und drehte ihn mit einer angestrengten Bewegung. Mit einem mechanischen Knirschen schoben sich schwere Metallriegel zurück, und die Tür öffnete sich mit einem Zischen. Dahinter erstreckte sich ein Korridor, der von kaltweißem Licht erhellt wurde. Die Wände waren aus glattem Beton, an den Decken hingen dicke Kabelstränge, und entlang der Wände standen metallene Schaltschränke. Der Gang war breiter als erwartet, mindestens 3 Meter, und führte in die Tiefe. Der Vater schob sie hinein und schloss die Tür hinter ihnen mit einem dröhnenden Knall. Die Sirene verstummte abrupt.
»Kommt mit«, sagte Johann und marschierte voraus.
Sie folgten ihm durch den Korridor, der nach Maschinenöl und Metall roch. Nach etwa 20 Metern öffnete sich der Gang in eine große zentrale Halle. Tom blieb wie angewurzelt stehen. Der Raum war riesig, bestimmt 20 Meter lang und ebenso breit. Von der Decke hingen Lampen in runden Metallkäfigen, die den Betonboden in ein unheimliches Licht tauchten. An den Wänden waren Rohre entlang geführt, aus denen gelegentlich ein leises Zischen entwich. In der Mitte des Raumes befand sich ein runder Tisch mit mehreren Stühlen. Dahinter gingen weitere Korridore ab, die in unterschiedliche Richtungen führten. Tom konnte Schilder erkennen: Vorratslager, Wasseraufbereitung, Schlafbereich und ein Technikraum.
»Papa, was ist das hier?« flüsterte Lea mit zitternder Stimme.
»Unsere neue Heimat«, sagte Johann und deutete mit einer ausladenden Geste in den Raum. »Hier sind wir sicher. Draußen herrscht das Chaos, aber hier unten sind wir geschützt.« Er führte sie in den Schlafbereich. Der Raum war funktional, aber groß genug, dass jedes der Kinder ein eigenes Bett hatte. Die Matratzen waren hart, die Wände nackt. Ein kleiner Schreibtisch stand in der Ecke, daneben ein Regal mit alten Schulbüchern. Danach zeigte Johann ihnen das Vorratslager. Regale voller Konservendosen, Wasserkanister und medizinischer Versorgung. Im Technikraum standen große Maschinen mit blinkenden Lichtern und Tom sah ein Gerät mit der Aufschrift »Luftfiltereinheit Beta 2«. An der Wand war eine Karte des Bunkers angebracht. Das System war wie ein Labyrinth aufgebaut, mehrere Schlafräume, ein Schulungsraum, ein kleiner Fitnessbereich und sogar ein Sanitärtrakt mit Duschen. »Das alles habe ich für uns gebaut«, sagte Johann stolz, »für den Fall, dass es so weit kommt. Ich wusste, dieser Tag würde kommen.«
Aber warum haben wir nie etwas davon gewusst? Fragte Tom vorsichtig. Johann lächelte gequält. Weil ich euch beschützen wollte. Ihr wart glücklich da oben. Doch die Welt ist nicht mehr sicher. Es gab Angriffe mit nuklearen Sprengköpfen. Die Luft ist vergiftet. Wir können hier nicht mehr weg. Lea begann zu weinen. Tom zog sie an sich und versuchte, sie zu beruhigen. Doch während er sie festhielt, spürte er einen Knoten in seinem Bauch. Der Bunker war viel zu groß, viel zu ausgeklügelt. Wer baut so etwas aus reiner Vorsicht? Und warum gab es so viele Zimmer für nur 3 Personen? Die Tage im Bunker begannen, sich wie ein endloser Kreislauf aus Regeln und Routinen anzufühlen. Tom und Lea mussten sich an das Leben unter der Erde gewöhnen. Eine Aufgabe, die viel schwerer war, als sie es je erwartet hätten. Der Bunker war groß, ein verwinkeltes Netzwerk aus Gängen und Räumen, das anfangs noch faszinierend wirkte. Doch diese Faszination verflog schnell, als die strengen Abläufe des Alltags sie einholten. Jeden Morgen begann gleich. Ein schrilles Summen ertönte aus den Lautsprechern in den Schlafräumen. Das Licht wechselte von einem rötlichen Nachtmodus zu einem grellen weißen Flackern, das die Illusion von Tageslicht erzeugen sollte. Tom lag dann oft noch eine Weile wach im Bett, die Augen auf die metallene Decke gerichtet. Es war schwer, Zeit zu erfassen, wenn es draußen weder Sonnenaufgänge noch Sonnenuntergänge gab. Nach dem Aufstehen mussten sie sich die Hände desinfizieren und dann zum gemeinsamen Frühstück in die zentrale Halle gehen. Der Raum war groß und kahl, mit grauen Wänden, einem Tisch aus Metall in der Mitte und Stühlen, die sich unangenehm kalt anfühlten. Das Frühstück bestand immer aus denselben Konserven, Haferbrei mit Trockenmilch oder Dosenobst, das in sirupartiger Flüssigkeit schwamm. Ihr Vater, Johann, saß währenddessen an seinem Platz und beobachtete sie mit prüfendem Blick. »Essen ist Energie«, sagte er regelmäßig, »und Energie bedeutet Überleben.« Nach dem Frühstück begannen die täglichen Sicherheitsübungen. Johann war dabei unerbittlich. Sie mussten lernen, wie man sich bei einem Alarm verhielt, wie man die Luftfilter überprüfte und wie man die Schutzanzüge anzog. Die Schutzanzüge hingen an einer Wand im Technikraum. Dicke, graue Anzüge mit großen Atemfiltern und schweren Helmen. Tom hasste den muffigen Geruch darin und Lea weinte anfangs oft, wenn sie die unbequeme Maske aufsetzen musste. Doch ihr Vater wurde dann streng. »Wenn draußen etwas schief geht, ist das hier eure Lebensversicherung«, erklärte er immer wieder. »Ihr müsst es im Schlaf beherrschen.« Einmal fragte Lea zaghaft, »Papa, warum dürfen wir nie mit dir rausgehen?« Johann lächelte sanft. Er sah seine Tochter an, ging in die Hocke und legte ihr die Hand auf die Schulter. »Weil draußen die Luft voller Strahlung ist, mein Schatz. Ich habe einen speziellen Schutzanzug, der mich für kurze Zeit schützt. Aber ihr seid noch zu jung. Euer Körper würde das nicht überstehen.« Er sah kurz zu Tom und fügte mit ernster Stimme hinzu, »Draußen ist der Tod. Hier drinnen sind wir sicher.« Lea nickte, doch ihre Augen waren voller Angst. Tom hingegen fragte sich, warum ihr Vater so oft nach draußen musste, wenn dort angeblich so große Gefahr lauerte. Die Sicherheitsübungen waren für beide Kinder anstrengend. Sie mussten lernen, wie man die Luftfilter austauschte, wie man die Vorräte zählte und welche Schritte im Falle eines Außenkontakts nötig waren. Johann bestand darauf, dass sie regelmäßig die Stahltür zum Bunker mit einer Notkurbel verschließen und wieder öffnen konnten. Die Tür war fast einen halben Meter dick und mit mehreren Riegeln gesichert. Durch die kleine, runde Luke konnte man nur dunkle Betonwände erkennen. »Diese Tür ist unsere Grenze zur Hölle«, sagte Johann einmal, während Tom sich an der schweren Kurbel abmühte. »Haltet sie immer geschlossen. Immer.« Auch die Mahlzeiten folgten einem strengen Rhythmus. Mittags gab es häufig Dosensuppe, abends meist Reis mit Trockenfleisch oder Bohnen. Das Essen schmeckte fade und künstlich, doch Johann achtete penibel darauf, dass nichts verschwendet wurde. Immer wieder erinnerte er sie daran, wie kostbar die Vorräte seien und dass es da draußen nichts mehr gäbe, das man nachholen könne. Tom beobachtete seinen Vater während dieser Mahlzeiten genau. Johann schien oft abwesend, als wäre er gedanklich an einem anderen Ort. Sein Blick war auf sein Notizbuch gerichtet, in das er ständig etwas schrieb. Nach dem Essen zeigte Johann den Kindern, wie man den Geigerzähler ablas. Er hielt das Gerät an den Luftfilter und wartete, bis es ein leises Klicken von sich gab. »Seht ihr? Die Strahlung bleibt draußen. Solange wir hier bleiben, kann uns nichts passieren.« Tom fiel auf, dass der Geigerzähler immer genau gleich klang. Er klickte nie schneller, nie langsamer. Doch er sagte nichts. Noch nicht. Er wollte erst mehr herausfinden. Die Tage vergingen in dieser eintönigen Routine. Die Stunden in den engen Räumen, das Brummen der Maschinen und das Fehlen jeglicher Geräusche von draußen wurden zermürbend. Besonders der Gang, der zum Lagertunnel führte, bereitete Tom Unbehagen. Dort war ein kleiner Versorgungsschacht, aus dem er gelegentlich etwas zu hören glaubte. Ein leises Summen, das nicht von den Maschinen zu stammen schien. Als er eines Abends wieder dort stand, hörte er es deutlich. Eine ferne Stimme, die für einen Moment durch das Brummen drang. »Kann mich jemand hören?« Tom erstarrte und hoffte auf eine Antwort. Vergeblich. Die Tage verstrichen. Doch für Tom fühlte es sich an, als wäre die Zeit eingefroren. Die Routinen wiederholten sich in endlosen Schleifen und das Brummen der Maschinen wurde zu einem ständigen Begleiter. Doch in seinem Kopf begann sich ein Gedanke festzusetzen. Ein nagender Zweifel, der mit jedem neuen Tag größer wurde. Es hatte mit der Stimme im Lüftungsschacht angefangen. Er war sich sicher, dass er sie gehört hatte. Eine menschliche Stimme, klar und deutlich, obwohl es durch das Rauschen der Filter verzerrt worden war. Er hatte stundenlang versucht, sich einzureden, dass es eine Einbildung gewesen sei, aber das Gefühl, dass da draußen doch noch jemand war, ließ ihn nicht los. Am Morgen nach dem Vorfall wagte Tom es, das Thema anzusprechen. Sein Vater saß wie immer am Tisch, das schwarze Notizbuch vor sich und zeichnete darin kryptische Diagramme. Tom räusperte sich. »Papa, ich glaube, ich habe gestern etwas im Lüftungsschacht gehört«, sagte er vorsichtig. Johann legte den Stift zur Seite und hob den Blick. Seine Augen verengten sich. »Was genau hast du gehört?« »Eine Stimme«, sagte Tom. »Ich weiß nicht genau, was sie gesagt hat, aber ich bin mir sicher, sie war da.« Ein Augenblick des Schweigens folgte. Dann schob Johann das Notizbuch beiseite und stand auf. Seine Schritte hallten auf dem kalten Betonboden, als er zu Tom ging und sich vor ihm auf die Knie setzte. »Tom«, begann er mit gedämpfter Stimme, »du musst verstehen, dass dein Verstand dir manchmal Streiche spielt. Die Isolation, die Stille. Das ist normal. Viele Menschen hören unter solchen Bedingungen Dinge, die nicht da sind. Aber ich verspreche dir, draußen gibt es niemanden mehr.« Tom wollte widersprechen, doch die warnende Strenge in den Augen seines Vaters ließ ihn verstummen. Johann stand auf, ging zum Lüftungsschacht und überprüfte das Gitter. Schließlich nickte er zufrieden. »Alles in Ordnung«, murmelte er. Dann wandte er sich wieder an Tom und Lea. »Ab heute gilt eine neue Regel. Keine Fragen mehr über das Draußen. Das bringt nur Unruhe. Wir konzentrieren uns jetzt auf das, was hier drinnen zählt. Sicherheit, Disziplin und Vertrauen. Ist das klar?« Tom nickte widerwillig. Lea flüsterte ein zögerliches »Ja, Papa« und senkte den Blick. Nach dem Frühstück schickte Johann sie ins Vorratslager, um die Bestände zu überprüfen. Tom hatte diese Aufgabe nicht gemocht, aber heute war es ihm recht. Er brauchte Zeit zum Nachdenken. Das Lager war ein weitläufiger Raum, dessen Regale bis zur Decke reichten. Die Konserven waren ordentlich sortiert: Bohnen, Erbsen, Ananas, Suppen. Die Beschriftungen waren handschriftlich mit Datumsangaben versehen, die das Ablaufjahr kennzeichneten. Während Tom eine Reihe Tomatensuppen überprüfte, fiel ihm etwas auf. Die Etiketten sahen erstaunlich neu aus, die Schrift war gleichmäßig, fast wie frisch gedruckt. Er nahm eine Dose in die Hand und betrachtete sie genauer. Er knibbelte das Schild ab und darunter kam ein älteres Etikett zum Vorschein. Darauf stand Verpackt im Dezember 2033. Mindestens haltbar bis Dezember 2040. Tom runzelte die Stirn. Sie waren im November in den Bunker geflohen. Oder war es Oktober gewesen? Tom war sich nicht sicher. Aber falls er sich nicht irrte, wie konnte dann eine Konserve mit einem späteren Verpackungsdatum im Regal stehen? Sein Herz begann schneller zu schlagen. Er überprüfte weitere Dosen. Alle hatten Daten, die verändert wurden. Plötzlich hörte er Schritte. Johann trat ins Lager, die Hände auf dem Rücken verschränkt. »Alles in Ordnung hier?« Tom hielt die Dose schnell hinter seinem Rücken. »Ja, alles gut«, sagte er. Doch seine Stimme zitterte leicht. Johann trat näher, sein Blick durchbohrte ihn. »Wirklich?« Tom nickte. Der Vater musterte ihn noch einen Moment, dann trat er an ein Regal und strich mit der Hand über die Dosen. »Vergiss nie, Tom«, sagte er langsam. »Zweifel sind wie Risse im Fundament. Sie breiten sich aus, bis das gesamte Gebäude einstürzt. Du musst lernen, solche Gedanken zu kontrollieren.« Er drehte sich um und verließ das Lager. Tom stand reglos da. Die Dose mit dem falschen Etikett lag kalt in seiner Hand. Am Abend saßen sie gemeinsam in der zentralen Halle. Lea kritzelte mit einem Stift auf einen alten Pappkarton, während Johann im Technikraum etwas überprüfte. Tom beobachtete seine Schwester und überlegte, ob er ihr von den Dosen erzählen sollte. Doch sie wirkte so zufrieden, wie sie dort saß. Er wollte ihr nicht die letzte Spur von Sicherheit nehmen, also schwieg er. Aber in dieser Nacht lag er lange wach. Immer wieder hörte er das leise Brummen der Lüftungsanlage und mitten in der Stille meinte er erneut, eine Stimme zu hören. Diesmal war es kein Flüstern, sondern eine Diskussion, die durch den Schacht drang. Alles läuft nach Plan. Tom hielt die Luft an. Sein Blick wanderte zur Tür, hinter der sein Vater schlief. Tom konnte die Worte, die er durch den Lüftungsschacht gehört hatte, nicht vergessen. Alles läuft nach Plan. Sie hallten in seinem Kopf nach wie ein Echo, das sich nicht vertreiben ließ. Doch er sagte nichts. Nicht zu Lea und erst recht nicht zu seinem Vater. Stattdessen beobachtete er Johann umso genauer. Jede Geste, jeden Blick, jedes Wort. Und dann fiel ihm etwas auf. Der Vater war angespannt. Mehr als sonst. Er kontrollierte ständig die Luftfilter, schrieb noch häufiger in sein Notizbuch und schloss es neuerdings immer, wenn eines der Kinder an ihm vorbeilief. Irgendetwas war anders. Doch dann kam die überraschende Wendung. Johann, der sonst so streng und unnachgiebig war, trat eines Morgens mit einem seltsam sanften Lächeln in die Halle. Tom und Lea saßen am Tisch und erwarteten, wie immer, die nächste Sicherheitslektion. Doch an diesem Tag klatschte der Vater die Hände zusammen und sagte, »Heute machen wir etwas anderes.« Tom sah ihn misstrauisch an. »Was denn?« »Ich habe nachgedacht«, begann Johann. »Vielleicht bin ich zu streng gewesen. Ihr seid alt genug, um die Wahrheit zu verstehen.« Er griff in seine Jackentasche und zog ein kleines graues Gerät hervor. »Das hier ist die Fernsteuerung für eine Drohne.« Ich werde sie heute nach draußen schicken und euch zeigen, was wirklich los ist, damit ihr seht, dass ich euch nicht belüge. Lea riss die Augen auf. Wir können die Welt draußen sehen? Echt? Johann lächelte. Ja, mein Schatz, die Wahrheit liegt da draußen und ich werde sie euch zeigen. Tom hingegen blieb skeptisch. Es passte nicht zu dem Vater, den er kannte. Der Mann, der ihnen beigebracht hatte, keine Fragen zu stellen und auf keinen Fall die Tür zu öffnen, wollte ihnen nun Beweise liefern? Trotzdem sagte er nichts. Er wollte sehen, was bei diesem plötzlichen Kurswechsel herauskam. Der Vater bereitete den Drohnenstart im Technikraum vor. Tom und Lea standen daneben und beobachteten, wie Johann das Gerät auf einen kleinen Metalltisch legte und an einen großen Monitor anschloss. Die Drohne war recht groß und schwer, mit vier Rotoren und einer kleinen Kamera an der Front. Johann erklärte, dass sie durch die Lüftungsschächte nach draußen gelangen würde. »Ihr bleibt hier und beobachtet den Live-Feed auf dem Monitor«, sagte Johann. »Ich werde rausgehen und den Weg für die Drohne freimachen.« Mit diesen Worten zog er seinen Schutzanzug an. Der Anzug bestand aus einem dicken, grauen Material und das Visier wirkte wie das einer Astronautenhelmmaske. Johann überprüfte die Dichtungen, setzte den Helm auf und nickte. »Denkt dran, die Welt draußen ist gefährlich. Nur ich kann diesen Anzug tragen. Ich bin bald zurück.« Tom und Lea sahen zu, wie er durch die Sicherheitsschleuse verschwand. Das Summen der Türmechanik hallte durch die Halle, dann waren sie allein. Auf dem Monitor erschien das Bild der Drohnenkamera. Erst der dunkle Lüftungsschacht, dann das Gitter, das Johann geöffnet hatte, schließlich die Außenwelt. Die Drohne flog langsam über eine menschenleere Straße. Tom hielt den Atem an. Die Gebäude wirkten zerstört. Ausgebrannte Autos, Ruinen, zerborstene Fenster. Der Himmel war grau, mit einem rötlichen Schimmer, der wie Rauch aussah. Auf einer Hauswand prangte das Wort Endzeit in schwarzer Schrift. Die Kamera schwenkte nach links und zeigte einen Spielplatz. Die Schaukeln hingen verrostet in der Luft. Im Hintergrund stand eine umgekippte Litfaßsäule, auf der das Bild einer Frau prangte, deren Gesicht durch das abgerissene Plakat wie verbrannt wirkte. Lea schlug die Hände vor den Mund. »Das ist schrecklich.« Tom sagte nichts. Die Bilder wirkten überzeugend, doch etwas irritierte ihn. Der Rost an den Autos schien unnatürlich gleichmäßig verteilt. Und auf dem Spielplatz entdeckte er im Sand etwas Seltsames. Das Sandspielzeug war seltsam angeordnet, als würde sich ein Muster wiederholen. Tom schwieg. Er war sich sicher, dass etwas an den Bildern nicht stimme. Aber bevor er weiter nachdenken konnte, kam ihr Vater zurück. Johann betrat den Raum, noch immer im Schutzanzug. In den Händen hielt er eine Plastiktasche. Er schaltete den Monitor aus und setzte den Helm ab. Sein Gesicht glänzte vor Schweiß, doch er wirkte zufrieden. »Ich habe noch etwas für euch gefunden«, sagte er und legte die Tasche auf den Tisch. Tom trat näher und zog vorsichtig eine Zeitung heraus. Die Seiten waren vergilbt, aber die Überschrift war klar zu lesen. »Katastrophe über Europa. Atomschläge haben alles verändert.« Lea blätterte hektisch weiter. Die Artikel berichteten von Massenpanik, zerstörten Städten und dem endgültigen Zusammenbruch der Ordnung. Es gab Fotos von Ruinen und Menschen in Schutzanzügen. Der Vater setzte sich auf einen Stuhl und seufzte. »Seht ihr jetzt, warum wir hier unten bleiben müssen?«, fragte er. »Ich habe euch nicht angelogen. Draußen gibt es nichts mehr. Nur Tod und Verfall.« Lea nickte hastig, doch Tom starrte auf die Zeitung. Ganz Europa im Krieg, aber die Druckerpressen liefen noch. Tom konnte die Zeitung nicht vergessen. Seit Tagen ging ihm dieser Widerspruch nicht mehr aus dem Kopf. Der Angriff soll fatal gewesen sein und jedes Leben ausgelöscht haben. Doch die Zeitung wird ganz normal geliefert? Jedes Mal, wenn er seinen Vater danach fragen wollte, spürte er eine unsichtbare Wand zwischen ihnen. Johann war in letzter Zeit ruhiger, aber nicht entspannter. Er schien Tom häufiger zu mustern, als würde er ahnen, dass er misstrauisch ist. Lea hingegen klammerte sich an die Drohnenaufnahmen und die Zeitung. Sie hatte die Bilder von den Ruinen immer wieder angesehen und das Gesehene mit kindlicher Logik für sich akzeptiert. Tom hatte nicht widersprochen, aber er wusste es besser. Also beschloss er, es herauszufinden. Er musste herausfinden, was hier wirklich vor sich ging. »Lea, wir müssen etwas machen«, flüsterte Tom eines Abends, als sie im Schlafraum lagen. Die dünne Decke fühlte sich rau an, die Luft war wie immer trocken und abgestanden. »Was meinst du?«, fragte sie schläfrig. »Papa lügt uns an. Die Zeitung, die Aufnahmen. Ich bin mir sicher, draußen ist es nicht so, wie er sagt.« Lea richtete sich im Bett auf und schüttelte den Kopf. »Tom, Papa will uns beschützen. Das hat er immer gesagt.« »Ja, aber vielleicht beschützt er uns vor etwas anderem als vor der Strahlung«, widersprach Tom. »Mir ist noch etwas aufgefallen. Er verschwindet manchmal im Lagerraum. Er geht rein, bleibt eine ganze Weile dort und kommt dann zurück. Ich habe es schon dreimal gesehen. Aber da gibt es doch nichts außer Vorräte. Lea wirkte unsicher. Sie blickte zur Tür, hinter der ihr Vater schlief. Was sollen wir machen? Wir beobachten ihn, morgen früh, wenn er wie immer zum Lager geht. Am nächsten Tag gingen sie ihrem gewohnten Alltag nach, doch in ihren Köpfen war nur dieser Plan. Nach dem Frühstück verabschiedete sich Johann wie immer mit den Worten, er müsse die Außenwerte kontrollieren. Tom und Lea liefen unauffällig hinter ihm her, bis sie am Lagerraum ankamen. Ihr Vater ging nicht zur Bunkertür, sondern dorthin. Warum? Durch einen schmalen Spalt in der Tür konnten sie sehen, wie Johann am Regal mit den Konserven stehen blieb. Dann drückte er auf einen unscheinbaren metallenen Hebel, der zwischen zwei Dosen versteckt war. Mit einem leisen Klicken schob sich die Wand zur Seite. Dahinter lag ein schmaler Gang, der in die Dunkelheit führte. Johann trat hindurch und die Wand glitt wieder zu. »Hast du das gesehen?« flüsterte Tom. Lea nickte stumm. Ihr Gesicht war blass. Sie warteten, bis sie sicher waren, dass ihr Vater verschwunden war, und schlichen sich dann zum Regal. Tom tastete nach dem Hebel, fand ihn und drückte ihn vorsichtig. Die Wand öffnete sich erneut. Dahinter lag ein schmaler, betonierter Tunnel, der schwach von Deckenleuchten erhellt wurde. Der Gang führte in eine Richtung, weg vom zentralen Bunkerbereich. »Sollen wir da reingehen?«, fragte Lea leise. Tom wollte gerade antworten, als sie Schritte hörten. Sie sprangen zurück und schlossen die Wand gerade rechtzeitig, bevor Johann wieder aus dem Gang kam. Er trug eine schwarze Tasche und wirkte angespannter als sonst. Seine Stirn glänzte vor Schweiß. Die Kinder eilten unauffällig in den nächsten Raum und warteten, bis ihr Vater sie rief. Am Abend rief Johann sie in die Halle. Er stand vor dem Tisch, auf dem nun ein kleiner metallener Koffer lag. Seine Miene war ernst, aber auch sanft, eine seltene Mischung. »Kinder, ich habe heute etwas Besonderes mitgebracht«, sagte er und öffnete den Koffer. Darin lagen mehrere Spritzen, sauber aufgereiht, daneben kleine Glasampullen mit einer milchigen Flüssigkeit. »Was ist das?«, fragte Tom und bemühte sich, seine Stimme ruhig zu halten. »Eine Impfung«, erklärte Johann. »Es ist ein experimenteller Impfstoff, der euch immun gegen Strahlung macht. Wenn ihr diese Injektion täglich über mehrere Monate bekommt, kann ich euch mit nach draußen nehmen. Dann könnt ihr die Welt draußen mit eigenen Augen sehen.« Lea klatschte aufgeregt in die Hände. »Wirklich? Wir können raus?« »Ja, Schatz, bald.« Tom jedoch spürte, wie sich ihm der Magen zusammenzog. Alles daran fühlte sich falsch an. Eine Impfung gegen Strahlung? Er hatte im Bunkerunterricht über Strahlung gelernt. Schutzanzüge, Bleiplatten, Abschirmungen, ja. Aber eine Impfung dagegen? Das war absurd. Wie funktioniert das?«, fragte er. Johann sah ihn an. »Die Wissenschaft hat Fortschritte gemacht. Die Menschen haben daran gearbeitet, bevor alles zusammenbrach. Ich habe diese Ampullen von einer alten Militärbasis mitgebracht. Vertraue mir, es wird funktionieren.« Dann zog er eine Spritze auf. Lea streckte sofort ihren Arm aus und Johann setzte die Nadel an. Sie zuckte kurz zusammen, aber lächelte danach stolz. »Tom?«, fragte Johann und hielt die nächste Spritze hoch. Tom blickte auf die milchige Flüssigkeit. Der Verdacht, der schon so lange in ihm brodelte, wurde jetzt zur Gewissheit. Sein Vater belog sie. Aber was sollte er tun? Sich verweigern? Würde Johann dann misstrauisch werden? Schließlich streckte er zögernd den Arm aus. Die Nadel drang in seine Haut und ein Brennen breitete sich aus. Der Vater lächelte zufrieden. »Sehr gut«, sagte er. »Ihr werdet sehen. Bald wird alles besser.« Doch während Tom das Stechen im Arm spürte, hörte er wieder dieses Flüstern in seinem Kopf. Alles läuft nach Plan. Nur diesmal war es nicht der Lüftungsschacht, aus dem die Stimme kam. Es war sein eigenes Bewusstsein, das Alarm schlug. Die Tage nach den ersten Injektionen vergingen langsamer als zuvor. Der Bunker, der ohnehin schon bedrückend gewirkt hatte, fühlte sich für Tom jetzt an wie ein Gefängnis, dessen Mauern sich Tag für Tag enger um ihn schlossen. Die Spritzen gehörten nun zur täglichen Routine. Jeden Abend setzte Johann den Kindern die Injektionen, während er von der Zukunft sprach, von dem Tag, an dem sie endlich sicher nach draußen könnten. Lea schien begeistert von dieser Aussicht, doch Tom blieb skeptisch. Das Brennen im Arm hielt oft stundenlang an und mit jedem Tag fühlte er sich erschöpfter und benommener. Doch es war nicht nur die Impfung, die ihm Sorgen bereitete. Er bemerkte, dass sein Vater sich verändert hatte. Johann war nicht mehr so streng wie früher, zumindest nicht zu Lea. Sie durfte länger aufbleiben, bekam heimlich Schokoriegel, die angeblich längst aufgebraucht waren, und wurde immer wieder mit Lob überschüttet. Tom hingegen spürte den wachsenden Argwohn seines Vaters. Es begann mit Kleinigkeiten. Johann ließ Tom nicht mehr allein im Lagerraum arbeiten und bestand darauf, dass er nur noch im Beisein seines Vaters an den Luftfiltern arbeiten durfte. Wenn sie gemeinsam die Wasseraufbereitungsanlage kontrollierten, fragte Johann auffällig oft: »Hast du in letzter Zeit wieder etwas gehört, Tom? Oder hast du nicht auch mal daran gedacht, wie schön es draußen wäre? Nur du, ganz allein?« Tom antwortete nie darauf. Stattdessen beobachtete er, wie Johann mit Lea sprach. Sie flüsterten oft miteinander, wenn sie dachten, Tom bemerke es nicht. Und Lea begann sich zu verändern. »Tom, warum bist du immer so misstrauisch?« fragte sie eines Abends im Schlafraum. Ihr Gesicht war von der rötlichen Nachtbeleuchtung gezeichnet, doch Tom sah den Vorwurf in ihren Augen. »Papa will uns doch nur helfen.« »Lea, das stimmt nicht«, sagte Tom leise. »Diese Impfung, sie ist doch absurd. Es gibt keine Impfung gegen Strahlung. Und was ist mit der Zeitung? Haben die Verstrahlten sie gedruckt? Und die sich wiederholenden Muster bei den Drohnenaufnahmen?« Lea sah zur Wand und schüttelte den Kopf. »Du interpretierst zu viel da rein. Papa hat alles erklärt.« »Ja, und das Datum auf den Dosen hat er auch erklärt, oder?« Tom schüttelte den Kopf. »Lea, er lügt uns an.« Lea biss sich auf die Unterlippe. Tom erkannte, dass sie zweifelte. Doch dann kam das, was er befürchtet hatte. »Papa hat gesagt, du willst ohne mich abhauen«, sagte sie schließlich. »Er hat gesagt, du denkst darüber nach, die Tür zu öffnen und mich hier zu lassen.« Tom erstarrte. »Was?« »Er hat gesagt, du bist gefährlich geworden, dass die Impfung bei dir nicht richtig wirkt und dass du deshalb so viel Misstrauen hast. Und wenn du gehst, würdest du die Strahlung hier reinlassen. Dann würden wir alle sterben.« Tom brauchte einen Moment, um diese Worte zu verarbeiten. Sein Vater hatte versucht, Lea gegen ihn auszuspielen, und es schien zu funktionieren. »Lea, hör zu«, flüsterte er und setzte sich auf. »Ich würde dich niemals allein lassen. Wir sind Geschwister. Papa versucht, dich gegen mich aufzubringen. Er lügt dich an.« Doch Lea drehte sich weg und zog die Decke über den Kopf. Tom spürte, wie die Distanz zwischen ihnen wuchs. Ein Keil, den Johann mit Bedacht platziert hatte. Am nächsten Morgen kam Johann gut gelaunt in die Halle. Er setzte sich an den Tisch und klappte sein Notizbuch auf. »So, ihr beiden, heute ist ein besonderer Tag«, verkündete er mit übertriebener Fröhlichkeit. »Lea, du darfst mir heute helfen, die Außenluke zu kontrollieren. Das ist eine wichtige Aufgabe und ich glaube, du bist dafür bereit.« Lea strahlte und sprang auf. »Echt jetzt? Ich darf mit dir zu der Tür?« »Natürlich«, bestätigte Johann. »Du bist die vernünftigere von euch beiden.« Tom ballte die Fäuste. »Ich kann das auch«, sagte er. Johann sah ihn an, sein Lächeln wurde kühl. »Nein, Tom, du hast dich in letzter Zeit zu oft mit den falschen Gedanken beschäftigt. Misstrauen ist Gift in einer Extremsituation wie dieser. Du musst erst wieder lernen, Verantwortung zu übernehmen.« Tom spürte, wie die Wut in ihm aufstieg. Er wollte aufstehen, wollte seinem Vater ins Gesicht schreien, doch er wusste, dass es nichts bringen würde. Johann hatte das Spiel bereits gewonnen. Lea kam am Abend begeistert zurück. Sie erzählte von der massiven Außenluke, von den dicken Stahlriegeln und dem Moment, als ihr Vater sie durch die runde Luke hatte hinausblicken lassen.
»Der Himmel ist immer noch grau«, sagte sie.
»Und es war so still. Papa sagt, es wird noch Jahrzehnte dauern, bis draußen wieder Leben möglich ist.« Tom schwieg. Er hatte keine Lust mehr zu diskutieren, doch als Lea eingeschlafen war, setzte er sich ans Bett und starrte auf die Wand. Sein Vater hatte die Geschwister auseinandergebracht. Und nun wusste Tom, er musste handeln, um seine Schwester nicht zu verlieren. Tom lag wach in seinem Bett und starrte an die Decke des Bunkers. Das schwache, rötliche Nachtlicht warf unruhige Schatten auf den Beton und das monotone Brummen der Lüftungsanlage vibrierte in seinen Ohren wie ein ständiger, mahnender Puls. Der Gedanke an die Worte seines Vaters ließ ihn nicht los. Misstrauen ist Gift. Vertrauen sichert das Überleben. Doch Tom wusste inzwischen, dass das eine Lüge war. Vertrauen war hier unten kein Schutz, sondern eine Falle. Johann wollte Kontrolle. Und jetzt wusste Tom auch, dass er nicht nur sie beide schützen wollte. Er wollte sie manipulieren, wie Marionetten, an unsichtbaren Fäden aus Angst und Abhängigkeit. Lea schlief unruhig unter ihm, wälzte sich immer wieder hin und her. Die letzten Tage hatte sie kaum noch mit ihm gesprochen. Der Keil, den Johann zwischen sie getrieben hatte, saß tief. Doch Tom wollte nicht aufgeben. Er brauchte Beweise. Etwas, das nicht mehr zu widerlegen war. Und er wusste genau, wo er sie finden konnte. Im schwarzen Notizbuch seines Vaters. Die Gelegenheit bot sich am nächsten Abend. Nach dem Abendessen ließ Johann das Notizbuch wie immer auf dem Tisch liegen, bevor er in den Technikraum ging, um die Luftfilter zu überprüfen. Tom wartete, bis er den Hall seiner Schritte im Gang hörte. Dann sprang er auf, griff nach dem Buch und rannte damit in den Schlafraum, wo Lea gerade mit müden Augen auf dem Bett saß.
»Was machst du da?«
flüsterte sie erschrocken, als sie das vertraute schwarze Buch sah.
»Beweise!« keuchte Tom und schlug es auf.
Die Seiten waren dicht beschrieben. Die Handschrift ihres Vaters war akkurat, aber voller kryptischer Anmerkungen und Diagramme. Tom blätterte hastig, bis er auf einen Eintrag stieß, der ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Tag 418. Tom zeigt zunehmende Resistenz gegenüber Autorität. Neigung zu analytischem Denken, potenziell gefährlich. Verstärkte Kontrollmaßnahmen erforderlich. Tag 420. Lea zeigt hohe Anpassungsfähigkeit an die vermittelten Glaubenssätze. Positives Ergebnis hinsichtlich Gehorsamsstrukturen. Differenzierungsstrategie eingeleitet. Förderung von Misstrauen zwischen den Geschwistern, um emotionale Reaktionen zu analysieren. Phase 3. Einführung der Strahlungsimpfung, um Compliance durch Hoffnung auf Flucht zu stärken. Ziel: maximale Unterordnung unter väterlicher Autorität. Tom sah Lea an. Ihr Gesicht war kreidebleich.
Er testet uns?« flüsterte sie mit zitternder Stimme.
Tom schluckte schwer. »Ja«, sagte er leise. »Die Spritzen, die Geschichten über die Strahlung, die Bevorzugung, alles nur, um zu sehen, wie wir reagieren.« Leas Augen füllten sich mit Tränen.
»Und ich habe ihm geglaubt. Ich dachte, du willst mich hier allein lassen.«
»Das wollte er ja auch«, sagte Tom bitter. »Er wollte, dass du ihm vertraust und ich zum Problem werde. Aber jetzt wissen wir Bescheid.« Lea schniefte und wischte sich mit dem Ärmel über die Augen. Dann sah sie ihn mit einer Entschlossenheit an, die Tom überraschte.
»Wir müssen hier raus.«
»Ja«, stimmte Tom zu. »Aber wir müssen vorsichtig sein. Er kontrolliert alles, die Tür, die Vorräte, die Medizin.«
»Die Medizin, perfekt.« »Was ist mit den Schlaftabletten?« fragte Lea plötzlich.
»Die, die er nimmt, wenn er nicht schlafen kann. Ich habe sie im Badezimmer gesehen. Wir könnten sie ins Abendessen mischen.«
Tom nickte.
»Das könnte funktionieren. Aber wir müssen genau den richtigen Moment abpassen.« Am nächsten Tag ging alles wie gewohnt weiter. Sie frühstückten schweigend, absolvierten die Sicherheitsübungen und hörten sich Johanns Vorträge über die angebliche Außenwelt an. Als Johann am Nachmittag im Technikraum verschwand, schlich sich Lea ins Bad und holte die kleine Plastikdose mit den Schlaftabletten.
»Hier«,
flüsterte sie und drückte Tom die Dose in die Hand. Die Pillen waren weiß, rund und unscheinbar. »Wir müssen sie heute Abend ins Essen mischen«, sagte Tom. »Er wird es nicht bemerken, wenn wir es mit der Suppe verrühren.« Lea biss sich auf die Lippe. »Und wenn er es doch merkt?« »Dann sind wir geliefert«, sagte Tom. »Aber wir haben keine Wahl.« Das Abendessen war wie immer. Dosenravioli, lauwarm und zäh. Während Johann im Lagerraum noch einmal nach den Vorräten sehen wollte, zerdrückte Tom mit einem Löffel 3 Schlaftabletten und rührte das Pulver in den Teller seines Vaters. Sein Herz schlug wie wild, als er die Suppe umrührte, bis die weißen Spuren nicht mehr zu sehen waren. Johann kam zurück, setzte sich und musterte die beiden. »Ihr seid heute so still«, bemerkte er.
»Müde«, murmelte Tom und versuchte nicht auf den Teller zu starren. Der Vater hob den Löffel, führte ihn zum Mund und schlürfte die Suppe. Tom hielt den Atem an. Ein Bissen. Noch ein Bissen. Ein dritter. Johann leerte den Teller und lehnte sich schließlich zurück. »Gut«, sagte er. »Morgen wird ein großer Tag. Ich glaube, wir sind bald bereit für den ersten Ausflug.« Tom und Lea nickten. Dann verabschiedeten sie sich in den Schlafraum, krochen unter die Decke und warteten. Eine Stunde verging. Dann noch eine. Plötzlich hörten sie draußen ein dumpfes Geräusch. »Das war er«, flüsterte Tom. Sie sprangen aus den Betten und liefen zur zentralen Halle. Johann lag dort über dem Tisch, das Notizbuch noch unter seinen Armen. Sein Atem war schwer, aber gleichmäßig.
»Der Schlüssel«, sagte Tom.
Toms Herz raste, während er sich vorsichtig über den Tisch beugte. »Die metallene Schlüssel.« Kette lag kühl auf der Haut seines Vaters, eingeklemmt unter dem Kragen des grauen Hemdes. Johann lag mit dem Kopf auf den Armen, sein Atem ruhig und gleichmäßig. Die Schlaftabletten mussten inzwischen wirken. Tom war sich sicher, dass sie genug Pulver in die Suppe gemischt hatten, um einen Erwachsenen für Stunden außer Gefecht zu setzen. Mit zittrigen Fingern griff er nach der Kette. Der Schlüsselbund war schwerer, als er erwartet hatte. Der große, schwarze Schlüssel mit dem eingravierten Wort »Hauptzugang« schimmerte im Licht der Notbeleuchtung. Tom schob den Schlüssel vorsichtig nach oben, um die Kette über den Kopf seines Vaters zu ziehen. Plötzlich spürte er Widerstand. Johanns Hand zuckte nach oben und packte Toms Handgelenk mit einem eisernen Griff. Tom erstarrte. Die Augen seines Vaters öffneten sich langsam. Die Pupillen waren geweitet, die Iris leuchtete im rötlichen Licht wie die eines Raubtiers. »Glaubtest du wirklich, das würde funktionieren?«, fragte Johann leise, aber mit einer unheilvollen Klarheit. Tom versuchte, sich loszureißen, doch der Griff wurde fester. Der Schlüsselbund klirrte, als Johann ihn mit der anderen Hand packte und ihn mit einer mühelosen Bewegung wieder um seinen Hals legte. »Die Tabletten«, stammelte Tom. »Placebos«, sagte Johann und setzte sich langsam auf. Die Schläfrigkeit war verschwunden, sein Blick war kalt und berechnend. »Ihr seid so leicht zu durchschauen. Habt ihr wirklich geglaubt, ich würde nicht merken, wie ihr flüstert, wie ihr mein Notizbuch dann stehlt und Tabletten in mein Essen mischt? Ich sehe alles, überall.« Er deutete mit einem Kopfnicken in die Ecken des Raumes. Dort waren kleine Kameralinsen zu erkennen, die wie schwarze Augen im Beton steckten. Lea, die am Rand der Halle gestanden hatte, trat nun mit zitternden Knien vor.
»Papa, wir wollten nur... Wir haben nur Angst.«
Johann drehte den Kopf zu ihr. Sein Gesicht wirkte maskenhaft. »Angst ist gut. Angst hält euch am Leben. Aber ihr habt euch entschieden, mir nicht zu vertrauen. Und jetzt müsst ihr die Konsequenzen tragen.« Er stand auf, zog den Schlüssel straff um seinen Hals und trat näher an sie heran. In seiner rechten Hand hielt er plötzlich ein Messer. Tom erkannte es. Es war das große Küchenmesser, das Johann normalerweise zum Öffnen von Konserven benutzte. »Ihr habt mich enttäuscht«, sagte Johann. »Besonders du, Tom. Ich habe gehofft, du würdest es verstehen. Doch dein Widerstand ist zu stark. Deshalb werde ich dich zur Strafe in den Isolationsraum bringen. Du wirst eine Weile Zeit zum Nachdenken haben.« Toms Blick zuckte zu Lea. Die Angst in ihrem Gesicht war deutlich zu sehen. »Und du, Lea«, fuhr Johann fort und fixierte seine Tochter mit einem unergründlichen Blick. »Du wirst hierbleiben und lernen, was Gehorsam wirklich bedeutet. Ohne deinen Bruder wird das viel einfacher sein.« »Nein!« schrie Lea und trat instinktiv einen Schritt zurück. Johann setzte sich in Bewegung. Er griff nach Leas Arm und hielt sie fest. »Komm jetzt. Widerstand wird es nur schlimmer machen.« Lea zappelte und trat nach ihm, doch Johann hielt sie mühelos fest. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Toms Kopf raste. Sein Herz hämmerte so laut, dass er kaum noch etwas hören konnte. Bilder schossen ihm durch den Kopf. Die gefälschte Zeitung. Die Dosen mit falschen Haltbarkeitsdaten. Die Drohne mit den verdächtig sauberen Ruinen. Und nun sollte Lea von ihm getrennt werden. Für ein weiteres Experiment? Er sah das Messer in der Hand seines Vaters aufblitzen. Und daneben, auf dem Tisch, lag ein schwerer Schraubenzieher, den Johann beim letzten Filterwechsel vergessen hatte. Tom griff zu. Mit einem Schrei sprang er nach vorne und rammte den Schraubenzieher in den Oberschenkel seines Vaters. Johann keuchte auf und ließ Lea los. Er taumelte, das Messer entglitt ihm und schlitterte über den Boden. »Du kleiner Scheißer!« bölkte Johann ihn an. Er packte ihn am Hals und begann ihn zu würgen. Lea begriff sofort. Sie rannte zum Messer, griff es und stürzte auf ihren Vater zu. Johann, der Tom immer fester würgte, sah sie nicht kommen. »Lass ihn los«, fauchte sie. Lea schrie, vor Angst und Wut, als sie ihm das Messer in den Bauch stieß. Das Geräusch, als die Klinge in den Körper eindrang, war erschreckend laut. Johann stöhnte auf und sackte auf die Knie. Tom trat an ihn heran, packte das Messergriffstück gemeinsam mit Lea und stach noch einmal zu. Und noch einmal. Blut spritzte auf den Boden und auf ihre Hände. Johann fiel mit dem Rücken gegen die Wand. Er rang nach Luft. »Ich«, keuchte er. »Warum tut ihr das? Es war doch nur...« Dann rutschte sein Kopf zur Seite. Sein Atem verstummte. Lea ließ das Messer fallen und taumelte zurück. Ihre Hände zitterten, ihre Augen waren weit aufgerissen. »Ist er?« flüsterte sie. Tom kniete sich hin, legte zwei Finger an den Hals seines Vaters. Kein Puls. »Ja«, sagte er tonlos. »Es ist vorbei.« Die beiden Geschwister sanken erschöpft auf den Boden. Das rote Licht der Alarmanlage flackerte weiter, und das monotone Brummen der Maschinen war das einzige Geräusch im Raum. Nach einer Weile richtete sich Tom langsam auf. Sein Blick wanderte zu den Kameras. Sie blinkten noch immer. »Wir sind hier noch nicht raus«, murmelte er. Lea sah ihn an, Tränen liefen ihr über die Wangen. »Was jetzt?« Tom ging zum Körper ihres Vaters, griff nach dem Schlüssel und zog ihn ihm endgültig vom Hals. Tom hielt den Schlüssel fest umklammert in der Hand, während seine Gedanken rasten. Die Luft im Bunker war stickig, schwer von Angst, Blut und dem metallischen Geruch, der vom Körper ihres Vaters aufstieg. Lea saß neben ihm auf dem Boden zitternd, die Knie an die Brust gezogen. Das Messer lag noch immer neben ihr, die Klinge dunkel und klebrig vom Blut ihres Vaters. Dann, ohne Vorwarnung, brach plötzlich ein markerschütternder Alarm aus. Ein grelles, auf- und abschwellendes Heulen füllte den Raum. Die Lautsprecher dröhnten mit der monotonen Stimme, die Tom bereits kannte. »Sicherheitsverletzung erkannt. Notfallprotokoll aktiviert. Externe Zugriffspunkte entriegeln. Sicherheitskräfte benachrichtigt.« Lea schrie auf und presste sich die Hände auf die Ohren. Tom sprang auf. Die roten Lampen begannen nun zu blinken, viel schneller als zuvor, und an den Wänden erschienen Warnsymbole.
»Was? Was passiert hier?« rief Lea gegen den Lärm an. »Ich weiß es nicht«, rief Tom zurück. »Aber wir müssen hier raus, jetzt!«
Er packte ihre Hand und zog sie auf die Beine. Die Schlüssel rasselten in seiner anderen Hand. Ein mechanisches Rumpeln war aus den Gängen zu hören, als ob irgendwo schwere Metalltüren aufgeschoben wurden. Toms Puls schoss in die Höhe. War das die Notöffnung, die sein Vater erwähnt hatte? Oder war es etwas anderes? Die Stimme aus den Lautsprechern wiederholte monoton: »Sicherheitskräfte im Anmarsch!« »Bleiben Sie ruhig. Sicherheitskräfte im Anmarsch!« Lea riss die Augen auf. »Sicherheitskräfte! Tom, da kommen Leute, von draußen!« Tom spürte, wie die Panik in ihm aufstieg. Der Bunker sollte doch von der Außenwelt abgeschnitten sein, doch diese Durchsage deutete auf das Gegenteil hin. Das stampfende Geräusch von Schritten hallte durch die Gänge. Die Echos ließen es unmöglich erscheinen, die Richtung zu bestimmen. Waren sie links? Rechts? »Wir dürfen nicht warten, bis sie hier sind«, rief Tom. Sie rannten zur zentralen Tür. Die große Metallkonstruktion, die bisher ihr Gefängnis gewesen war, war nun ihre einzige Chance. Tom steckte den Schlüssel in das Schloss. Die Ziffern auf dem Tastfeld leuchteten rot auf.
»Manuelle Entriegelung erforderlich!«
Er drehte den Schlüssel. Schwerfällige Metallbolzen begannen, sich mit einem ohrenbetäubenden Knirschen zurückzuziehen. Der Boden vibrierte unter ihren Füßen, während die Riegel langsam aus ihren Verankerungen glitten. Lea blickte immer wieder zurück in die Dunkelheit des Gangs.
»Sie kommen, Tom! Ich kann Sie hören!« rief sie.
Tatsächlich hörte Tom nun ebenfalls das metallische Klappern von Schritten auf dem Betonboden und Stimmen, gedämpft, aber eindeutig menschlich.
»Fertig. Komm schon. Komm schon«, flüsterte Tom und rüttelte am Schlüssel.
Endlich ertönte ein lautes »Klick!« und die Tür sprang einen Spalt auf. Kalte Luft strömte herein, kühl und fremd. Tom riss die Tür ganz auf und zog Lea hinter sich her. Sie stolperten durch den schmalen Ausgang, der in einen dunklen Tunnel führte. Hinter ihnen dröhnte die Stimme: »Sicherheitskräfte in Zone 1 eingetroffen.« Tom drehte sich nicht um. Sie liefen so schnell sie konnten durch den Tunnel, dessen Boden feucht und rutschig war. Am Ende war die Außentür. Doch diese war bereits halb geöffnet. Sie pressten sich hindurch. Auf der anderen Seite sahen sie den großen Flachbildschirm, der an die Luke montiert war. Und dann blieben sie abrupt stehen. Vor ihnen lag nicht die erwartete, verstrahlte, zerstörte Welt. Sie standen vor dem dichten Waldstück neben ihrem Haus. Der Boden war weich, mit Moos bedeckt. Die Luft war klar und frisch, voller Gerüche, die Tom lange nicht mehr wahrgenommen hatte. Feuchtes Laub, Holz, frische Erde. Frische. Die Sonne hing tief am Himmel und warf lange Schatten durch die Bäume. Ein Bach gluckerte in der Nähe und Vögel zwitscherten in den Ästen.
Das kann nicht sein«, flüsterte Lea.
Tom war genauso fassungslos. Ihr Vater hatte ihnen stets erzählt, dass die Oberfläche verstrahlt und tot sei, eine karge, lebensfeindliche Wüste. Doch hier war nichts davon zu sehen. Keine Trümmer, keine Asche, keine verbrannte Landschaft. Nur unberührte Natur. Plötzlich hörten sie hinter sich ein metallenes Geräusch. Tom sah zurück. Die Bunkertür begann sich langsam zu schließen.
»Los!«
rief er und zog Lea hinter einen dicken Baumstamm. Sie duckten sich ins Unterholz, während die Tür mit einem tiefen Knirschen in den Boden versank. Wo sie gestanden hatten, war nun nur noch ein Hügel aus Erde mit einem Metallgitter, das sich perfekt in den Waldboden einfügte. Lea atmete hektisch.
»Tom, wer sind die?«
fragte sie flüsternd. Tom wollte antworten, doch da hörten sie Stimmen. »Zone 1 gesichert. Die Testsubjekte sind geflohen«, sagte eine männliche Stimme.
»Protokoll einleiten«,
antwortete eine andere. Tom riskierte einen Blick hinter dem Baum hervor. Vier Gestalten in schwarzen Overalls und mit Helmen, auf denen kleine Kameras montiert waren, standen dort, wo die Tür gewesen war. Einer von ihnen hielt ein Tablet in den Händen. »Befehl von oben«, sagte er. »Testlauf gescheitert. Subjekte entkommen. Überwachung wird in Phase 2 überführt.« Die anderen nickten und begannen, das Gelände mit kleinen Drohnen abzusuchen, die leise summend zwischen den Bäumen aufstiegen. Tom zog Lea noch tiefer ins Unterholz. »Sie suchen uns«, flüsterte er.
»Was? Was wollen die von uns?«, fragte Lea.
Tom erinnerte sich an die Einträge im Notizbuch seines Vaters. »Es war nie um Strahlung gegangen«, sagte Tom leise. »Es ging immer nur um uns.« Lea klammerte sich an seinen Arm.
»Was machen wir jetzt?«, fragte sie.
Tom sah zu den Soldaten und dann in den dichten Wald. »Wir laufen«, sagte er, »soweit wir können.« Tom und Lea rannten durch den dichten Wald, während hinter ihnen das Summen der Drohnen immer näher kam. Der Waldboden war feucht und rutschig, die Äste schlugen ihnen ins Gesicht und das Adrenalin trieb sie voran. Toms Atem ging keuchend, seine Beine fühlten sich an wie Blei, doch die Angst trieb ihn weiter. Er wusste, wenn sie stehen blieben, war alles vorbei. Lea stolperte und fiel hin.
»Ich kann nicht mehr«, keuchte sie.
Tom packte sie an der Hand, zog sie hoch.
»Doch, du kannst. Nur noch ein bisschen weiter.«
Doch es war zu spät. Ein greller Lichtstrahl schoss zwischen den Bäumen hindurch und erfasste sie. Kurz darauf surrte eine der Drohnen heran, schwebte wie ein Raubtier direkt vor ihnen. Ein leises Zischen ertönte. Tom riss Lea zu Boden, doch ein dünner Metallbolzen traf ihn in den Nacken. Ein brennender Schmerz durchzuckte ihn und seine Glieder wurden sofort schwer.
»Tom!«
schrie Lea. Doch noch während er versuchte, sie zu beruhigen, spürte er, wie sein Körper taub wurde. Lea wollte aufstehen, doch hinter ihnen knackten Äste. Zwei Gestalten in schwarzen Anzügen traten aus dem Schatten. Einer von ihnen hielt eine Spritzenpistole.
»Nicht!«
flüsterte Tom, doch seine Zunge gehorchte ihm nicht mehr. Lea rannte los, doch einer der Männer schoss einen Bolzen ab, der sie mitten in den Rücken traf. Sie stürzte zu Boden. Tom sah, wie ihre kleinen Hände noch versuchten, nach ihm zu greifen, bevor sie reglos liegen blieb. Schwarze Silhouetten traten an sie heran. Er hörte das Rascheln von Plastikhandschuhen und das Klicken von Metall.
»Subjekte gesichert«, sagte eine Stimme.
Toms Bewusstsein verblasste. Als Tom wieder zu sich kam, spürte er sofort den Druck von Riemen an Armen und Beinen. Die Luft war kalt und roch nach Desinfektionsmittel. Sein Kopf schmerzte, sein Körper fühlte sich fremd an. Er versuchte, sich zu bewegen, doch Lederfesseln hielten ihn fest. Er öffnete die Augen. Neonlicht flackerte über ihm. Das monotone Brummen der Lüftungsanlage war wieder da. Er war zurück im Bunker. Sein Kopf drehte sich zur Seite. Lea lag auf einer ähnlichen Trage wie er, ebenfalls fixiert. Ihr Kopf war nach rechts gedreht und ihre Augen waren geschlossen. Eine dünne Nadel steckte in ihrem Arm, verbunden mit einer durchsichtigen Infusion. Toms Herz setzte einen Schlag aus. Sie hatten sie erwischt. Sie hatten sie zurückgebracht. Schritte hallten auf dem Betonboden. Tom wagte es nicht, die Augen zu schließen. Zwei Männer traten an ihn heran. Sie trugen keine schwarzen Helme wie die Sicherheitskräfte, sondern weiße Laborkittel. Einer war älter, mit grauem Haar und dünnen Lippen. Der andere war jünger, mit ausdruckslosem Gesicht. »Subjekt männlich ist wieder wach«, sagte der Jüngere. Der Ältere trat näher an Toms Kopf heran. Seine Augen waren blassblau, fast grau. »Beeindruckend«, sagte er. 415 Tage Isolation, Manipulation durch Vaterfigur, Angstkonditionierung und dennoch Widerstand bis zuletzt. Die menschliche Psyche ist erstaunlich. Sie haben ihn unterschätzt, sagte der Jüngere. Offensichtlich. Der ältere Wissenschaftler seufzte und griff nach einer Klemmbretttafel. Protokoll für Testreihe Gamma abgeschlossen. Der Versuch, Gehorsam durch patriarchale Autorität zu erzwingen, ist gescheitert.
Die Subjekte zeigten trotz gezielter Isolation und emotionaler Manipulation anhaltenden Widerstand. Tom versuchte zu sprechen, doch seine Lippen bewegten sich kaum. Nur ein krächzendes Geräusch kam heraus. Der ältere Wissenschaftler sah ihn an. »Ach, er ist noch wach. Na, dann hört er ja unsere Erkenntnisse direkt mit. Vielleicht hilft ihm das, die Komplexität dieses Experiments zu würdigen.« Er beugte sich vor. »Weißt du, Tom, du warst ein faszinierender Proband. Dein Vater, oder sollte ich besser sagen, der Mann, der die Rolle des Vaters spielte, hat so gut wie alle Anweisungen befolgt. Autorität, Zuneigung, Falschinformationen, Angst. Wir haben jede bekannte Methode getestet, um euch gefügig zu machen. Aber ihr habt euch gewehrt.« Tom schnappte nach Luft. »Warum?« brachte er mühsam heraus. Der Wissenschaftler lächelte dünn. »Warum? Um zu verstehen, wie man Gehorsam erzeugt, wie man Menschen an eine Illusion bindet. Dein Vater war einer unserer besten Mitarbeiter, ein Schauspieler mit militärischer Ausbildung. Die Trauer, die Angst, die Geschichten vom nuklearen Angriff, alles inszeniert. Und du hast es durchschaut. Gratulation. Aber jetzt beginnt Phase 2. Tom riss an den Fesseln. Es war sinnlos. Der Wissenschaftler wandte sich an seinen Kollegen. Protokollfortsetzung, Gedächtnislöschung mittels modifizierter Elektrostimulation, danach erneuter Szenarioaufbau. »Mit dem Vater?« fragte der Jüngere. »Nein«, sagte der Ältere, »das patriarchale Modell hat versagt. Wir versuchen es diesmal mit einer Mutterfigur. Wärme, Fürsorge, emotionale Bindung, das könnte den Widerstand brechen.« Tom spürte, wie ihm Tränen in die Augen stiegen. »Nein, nicht Lea. Bitte nicht.« Der Wissenschaftler hörte nicht zu. »Verabreichen Sie das Sedativum«, befahl er. Der Jüngere trat vor, nahm eine Spritze und injizierte sie in Toms Arm. Kalte Flüssigkeit floss in seine Adern. Tom versuchte, gegen die Schwere anzukämpfen, die sich wie ein dunkler Nebel über ihn legte. Sein Blick verschwamm, doch er sah noch, wie der ältere Wissenschaftler sich zu Lea beugte und ihr sanft über die Stirn strich. »Sie hat Potenzial«, murmelte er. »Diesmal wird es funktionieren.« Toms Bewusstsein zerfiel in Dunkelheit.